Zur Schriftlesung möchte ich euch bitten, aufzustehen, wenn es er kann. Ich lese aus Offenbarung 12, die Verse 10 bis 12. Daraufhin hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel rufen. Jetzt ist der Sieg errungen. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt. Die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an regiert der, den er als König eingesetzt hat, Christus. Denn der, der unsere Brüder und Schwestern anklagte, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Tag und Nacht beschuldigte er sie vor unserem Gott. Aber sie haben über ihn triumphiert, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat. Und weil sie sich ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus bekannten, bereit dafür, sogar in den Tod zu gehen. Darum freue dich Himmel, freut euch alle, die ihr im Himmel wohnt. Doch wehe dir Erde und wehe dir Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, rasend vor Wut, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Soweit. Pastor.
Derzeit herrscht ja ein ziemliches Durcheinander in der Welt. Im Norden schlagen sich die Russen und die Ukrainer. Im Heiligen Land die Israelis und die Palästinenser. Und man stellt sich natürlich irgendwann mal die Frage, wann hört es auf, wer wird da gewinnen? Und diejenigen, die die Bibel lesen, stellen sich vielleicht auch dazu die Frage, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Und was hat das mit uns, mit unserer Gemeinde, mit seiner Gemeinde im Allgemeinen zu tun? Um gleich ein Missverständnis auszuräumen, wir sprechen heute nicht über Israel. Nächsten Samstag werde ich über Israel sprechen. Habe ich also extra gedacht, es ist gut, wenn wir da einen speziellen Gottesdienst nehmen, wo wir über diese Frage nachdenken. Offenbarung 8 bis 12, ich gebe zu, das sind eine ganze Menge von Kapiteln. Und es wäre übrigens kein Fehler, wenn ihr eine Bibel in der Hand habt, wenn ihr das aufschlagt. Ich werde einige Punkte davon herausgreifen. Diese 4 bzw. 5 Kapitel, die betonen, Christus wird siegen. Und während es betont wird, werden mehrere Dinge unterstrichen. Zunächst einmal wird gesagt, Gebet verändert die Welt. Gebet verändert die Welt. Und zwar Offenbarung Kapitel 8, ich lese da mal ein paar Verse aus, gleich vom Anfang. Ein anderer Engel trat mit einem goldenen Räuchergefäß zum Altar. Ihm wurde eine große Menge Räucherwerk gegeben. Sein Auftrag war, das Räucherwerk zusammen mit den Gebeten aller, die zu Gottes heiligem Volk gehören, auf dem goldenen Altar darzubringen, der vor dem Thron stand. So stieg nun der Duft des Räucherwerkes zusammen mit den Gebeten der Gläubigen aus der Hand des Engels zu Gott empor. Anschließend nahm der Engel das Räuchergefäß, füllte es mit glühenden Kohlen vom Altar und schüttete es auf der Erde aus. Daraufhin waren Donnerschläge und Donnergrollen zu hören, Blitze zuckten und die Erde bebte. Da wird ein Bild gemalt, ein Bild von dem, wie es so zum Ende zugeht. Das 7. Siegel, wir haben ja verschiedene Siegel, die da geöffnet werden in der Offenbarung. Das kündigt neue Katastrophen und neue Strafgerichte an. Da treten verschiedene Engel auf, die Posaunen blasen und damit deutlich machen, dass sie etwas Wichtiges zu sagen haben. Es wird nicht direkt gesagt, wann das, was in Kapitel 8 und 9 berichtet wird, wann das geschieht, abgesehen davon, dass es natürlich gegen das Ende hin geschieht. Aber es ist etwas sehr Erstaunliches, was hier steht. Das Erstaunliche ist, dass wir den Katastrophen nicht einfach ausgeliefert sind. Im Gegenteil, und ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, hier wird gesagt, diese Katastrophen sind die Folge von den Gebeten von Gottes Volk. Das haben wir gerade eben gelesen. Anders ausgesagt, hier wird gesagt, das Gebet der Nachfolger Jesu Christi, das Gebet wirkt. Das ist nicht nur einfach so ein Selbstgespräch. Wie wirkt es denn? Drei Dinge werden hier erwähnt. Gebet verherrlicht zum einen Gott. Darum geht es mit diesem Räucherwerk. Es geht also beim Gebet nicht zunächst um uns. Es geht nicht vor allen Dingen um unsere Nöte. Manche Leute haben so den Eindruck oder vermitteln den Eindruck, dass Gebet so ein Selbstbedienungsladen ist, wo man am Schluss nichts bezahlen muss. Also weder ist es ein Selbstbedienungsladen, noch ist es völlig umsonst. Beim Gebet geht es um Gott. Er steht im Zentrum. Alles andere ist zunächst mal nebensächlich. Das heißt nicht, dass wir nicht für uns selber und für unsere Nöte beten können, wie wir das ja vorher schon getan haben. Aber das ist nicht, worum es in erster Linie geht. Es ist auch mehr als Lobpreis. Das ist ja heute in vielen Gemeinden steht es im Zentrum. Lobpreis, das ist nicht alles, was Gebet ist. Das ist nur ein kleiner Teil davon. Was dieser Text hier deutlich macht, ist, dass jeder Augenblick Gott dienen soll. Damit fängt dieses Kapitel an. Die Engel stehen vor Gott und dienen ihm. Das heißt, dass wir unser ganzes Sein auf Gott konzentrieren. Darum geht es zunächst einmal beim Gebet. Und dann wird deutlich, Gebet lobt Gott. Mir fiel da eine Geschichte aus dem Alten Testament ein. Da werden ja in den Königebriefen und in der Chronik, da werden die ganzen Könige von Israel durchgegangen und von Juda. Und bei jedem steht so als Überschrift drüber, wie er sich Gott gegenüber verhalten hat. Bei sehr vielen steht dann, er tat, was dem Herrn missfiel. Bei einigen wenigen steht dabei, er tat, was Gott gefiel. Er lebte so in einigen ganz wenigen Fällen ganz wie sein Vater David, der Gott gedient hat. Einer, der wirklich herausgehoben wird von den Schreibern, ist der König Josaphat. Von dem wird berichtet in 2. Chronik 20 und die umgebenden Verse. Da wird davon gesprochen, dass er wirklich Gott gedient hat von ganzem Herzen. Dass er das ganze Volk zurückgeführt hat zu Gott, dass sie ihm dienen und ihn loben und preisen. Und obwohl er ein Mann war, den die Bibel liest, lobt, wird berichtet, dass er plötzlich vor einer riesigen Katastrophe stand. Kann das denn wahr sein, dass die Leute, die ein besonderes Lob von Gott bekommen, dass die dann als Belohnung dafür eine besondere Katastrophe bekommen? Ich möchte die Frage nicht beantworten, aber in dem Fall ist es tatsächlich so gewesen. Da kam eine ganze Menge Feinde, riesengroße Zahl. Der König geht in den Tempel, betet zu Gott und sagt, Herr, wir sind machtlos. Wir können nichts ausrichten gegen diese riesengroße Schar. Aber unsere Augen blicken auf dich. Und dann macht er etwas, was total verrückt ist. Er nimmt seinen Chor und stellt den Chor vor die Soldaten hin und sagt dem Chor, singt miteinander, preist dem Herrn, dankt ihm, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich. Ich weiß nicht, wie ihr euch gefühlt hättet, wenn ihr zu dem Chor gehört hättet. Also auf Deutsch nennt man das Kanonenfutter. Die waren vorne dran und die Soldaten standen hinter ihnen und vor ihnen war das feindliche Heer. Und da ist ein wunderschöner, kleiner, kurzer Vers in 2. Chronik 20, Vers 21. Da heißt es, als sie anfingen zu loben und zu danken, sandte der Herr einen Hinterhalt und die Feinde kamen alle um. Eine alte Geschichte, fast 3000 Jahre alt, aber das gilt auch noch heute. Denn Gebet löst himmlische Kräfte aus. Und Gott schenkt Sieg, auch wenn wir in der schwierigsten und gerade wenn wir in den schwierigsten Situationen sind. Und ein drittes, was mir hier wichtig ist, Gebet bewegt die Welt. Gebet bewegt die Welt. Oft sind Christen davon überzeugt, und vielleicht geht das auch so, dass du denkst, mit Gott, da muss ja alles großartig sein. Wenn ich mit Gott lebe, mit Jesus Christus, ihm nachfolge, dann gibt es keinerlei Probleme. Die einzige Schwierigkeit ist, dass die Bibel etwas vollkommen anderes sagt. Tut mir leid. Keine gute Botschaft. Die Bibel sagt, wir leben in einer gefallenen Welt. Seit Adam und Eva. Gebet wirkt, ja, das stimmt. Aber Gebet wirkt oft anders, als wir uns das vorstellen. Nicht alles, was wir wollen, wird automatisch so ausgeführt. Denn es geht letztlich nicht um unsere Ziele und um unser Wohlergehen, sondern es geht letztlich um Gottes Ziele. Die Folge, so wird hier gesagt, von diesen Gebeten der Heiligen sind ziemlich drastische Folgen. Große Katastrophen. Nun gefallen natürlich niemanden besondere Katastrophen, aber ich finde, abgesehen von den Katastrophen gibt es etwas in diesen Kapitel 8 und 9, das viel schlimmer ist als das. Im 20. Vers, im 9. Kapitel, im 20. Vers, heißt es, doch diejenigen, diese Plagen, von denen da gesprochen wird in diesen beiden Kapiteln, die diese Plagen überlebten, waren nicht zur Umkehr bereit. Sie hörten nicht auf, ihre Dämonen und Götzenbilder und so weiter anzubeten und sich vor ihnen niederzuwerfen. Trotz all der Katastrophen gab es keine Änderung im Leben der Menschen. Das sagt etwas sehr, sehr Wichtiges. Und das ist, auch wenn wir erkennen, dass Gott eingreift, auch wenn wir erkennen, die ganze Sache, die ich gehört habe, ob es jetzt von Evolution ist oder sonst irgendwas, das stimmt hinten und vorne nicht. Unsere ganze Erkenntnis zwingt uns nicht, entsprechend zu handeln. Auch wenn wir in Not sind. Es gibt einen Spruch, der heißt, Not lehrt beten. Ja, stimmt, aber Not lehrt auch fluchen. Beides ist möglich. Letztlich kommt es darauf an, was der Einzelne möchte. Ich habe heute Nachmittag, das ging mir die ganze Zeit durch den Kopf durch, fiel mir dieses Lied ein, das vielleicht die Älteren sich daran erinnern können, von Frank Sinatra. Da heißt es, ich kann nicht das ganze Ding auswendig, ich habe so und so gelebt, das und dieses und jenes, aber ich hab's auf meine Weise getan. I did it my way. Und so ist es tatsächlich mit sehr vielen Menschen. Ganz egal, was geschieht. Es kommt ihnen darauf an, dass es auf ihre Art und Weise läuft. Auch wenn sie erkannt haben, dass sie auf dem Holzweg sind. Gebet verändert die Welt. Gebet wirkt hinein in dieser Welt. Ein zweites, was hier deutlich wird, wir springen zwei Kapitel weiter, Kapitel 10 und 11. Da habe ich drüber geschrieben, das Wort geht um die Welt. Kapitel 10 heißt es im 8. Vers. Daraufhin sprach die Stimme aus dem Himmel, die ich eben schon gehört hatte, ein zweites Mal zu mir. Sie sagte, geh zu dem Engel, der auf dem Meer und auf dem Land steht, und lass dir von ihm die kleine geöffnete Buchrolle geben, die er in seiner Hand hält. Ich ging zu dem Engel, sagt Johannes, und bat ihn, mir die Buchrolle zu geben. Nimm sie und iss sie, sagte er. Der Magen wird sich dir zusammenziehen, so bitter ist sie. Aber solange du sie im Mund hast, wird sie süß sein wie Honig. Und ich nahm die Buchrolle aus seiner Hand und aß sie. Und wirklich, als ich sie im Mund hatte, war sie süß wie Honig. Aber als ich sie hinuntergeschluckt hatte, war sie so bitter, dass ich mir der Magen zusammenzog. Diese Kapitel 10 und 11 beschreiben immer noch die Zeit zwischen dem 6. und dem 7. Siegel für diejenigen, die sich damit die anderen Male mit beschäftigt haben. Bisher wurde vor allen Dingen von Leuten gesprochen, die an das Wort Gottes glauben. Jetzt geht es um das Wort Gottes selber. Es geht darum, dass es weitergegeben wird. Und die Verse, die wir eben gehört haben, sagen zunächst einmal, Gottes Wort erfreut. Gottes Wort erfreut. Das Wort Gottes hat eine Doppelfunktion, haben wir eben gesehen. Zunächst, wie gesagt, ist es süß, erfreut. In Psalm 119, diesen ellenlangen Psalm, da heißt es im 103. Vers, deine Zusagen sind für mich wie Gaumenfreude. Ja, sie sind süßer als Honig. Und etwas weiter gegen das Ende dieses Kapitels heißt es in Vers 162, ich freue mich über dein Wort wie jemand, der reiche Beute macht. Dieses Wort Gottes erfreut, wenn wir niedergeschlagen sind, wenn wir herausgefordert sind, dann ist es die ideale Weise, mit solchen Situationen fertig zu werden, wenn wir Gottes Wort lesen. Nicht nur lesen, ich möchte euch vorschlagen, sogar das Wort Gottes, die Bibeltexte zu singen. Vielleicht sagt er, ich kann nicht singen. Ich habe nicht gesagt, dass es hier vorne vorsingen muss. Aber kannst du ganz privat für dich Gott ein Loblied singen, ihm danken. Darum geht es mit dem Wort. Und der Text macht deutlich, das ebnet tatsächlich den Weg. Aber Gottes Wort erfreut nicht nur. Der zweite Teil von diesem 10. Vers macht deutlich, dass Gottes Wort, ich möchte es mal so sagen, auch belästigt. Wenn ich mich heute umschaue in den Kirchen hier in Deutschland, dann sieht es in der Kirche fast genauso aus wie bei den Leuten außerhalb der Kirche. Ich habe ein Konto bei einer evangelischen Bank und da erwarten wir ja, evangelische Bank, da ist dann, hat irgendetwas mit dem, auch mit dem Evangelium zu tun. Ich habe in letzter Zeit festgestellt, da steht unter den Briefen unten drunter, die Schöpfung ist unser wichtigstes Kapital. Ich habe zu dem Berater gesagt, sag mal, ihr seid euch doch bewusst, dass die meisten eurer Kinder, eure Kunden Pastoren sind und engagierte Christen. Wie könnt ihr sowas hinschreiben? Für Christen gibt es doch Dinge, die sehr viel wichtiger sind als die Schöpfung. Aber es ist natürlich gerade in, so etwas zu sagen. Und das hören wir überall mit den ganzen Diskussionen, mit den verschiedenen Geschlechtern, die es geben soll. Und bestimmt habt ihr das auch schon gesehen, dass Pastoren und gar Bischöfe Trauungen oder Eheschließungen von gleichgeschlechtlichen Paaren segnen. Es tut mir außerordentlich leid. So etwas würde ich nie machen. Wie kann ich etwas segnen, was Gott klar verurteilt? Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, was wir tun. Die Bibel fordert uns auf, uns wirklich an Gott zu halten und das, was er sagt. Im Johannesevangelium, Kapitel 12, heißt es im 48. Vers: Wer mich ablehnt und das, was ich sage, nicht annimmt, sagt Jesus Christus, der hat seinen Richter damit schon gefunden. Das Wort, das ich gesprochen hatte, wird ihn an jenem letzten Tag verurteilen. Im 1. Korinther 1, im 18. Vers, wird davon gesprochen, dass dieses Wort für diejenigen, die nicht mit Gott leben möchten, eine Torheit ist, keinen Sinn macht, reiner Unsinn ist. Jakobus 1, Vers 22 sagt: Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Das ist leider, was viele Leute machen, auch wenn sie das benutzen. Das Wort Gottes fordert uns zum Handeln auf, es stärkt unser Handeln, aber es fordert uns auch heraus. Dieses 10. Kapitel heißt: Als es wieder still war, wollte ich aufschreiben, Vers 4, was die sieben Donner gesagt hatten, das war kurz davor. Doch da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel rufen: Betrachte das, was die sieben Donner gesagt haben, als versiegelt und schreibe es nicht auf. Das ist wichtig, dass wir uns das merken, wenn wir die Offenbarung und andere Texte in der Bibel anschauen. Gott weiß mehr über unsere Zukunft, als er uns sagt. Es gibt Leute, die können einem alles sagen, was in der Bibel drinsteht und was das für heute bedeutet und für gestern bedeutet hat und für morgen bedeuten wird. Aber die Bibel macht das bewusst nicht. Hier wird von der Macht Gottes gesprochen, von dem Tempel. Damit ist nicht von dem Tempel die Rede, der in Jerusalem steht, sondern es ist der Tempel in Gott im Himmel. Und es spricht von Gottes verborgener Gegenwart und von seiner Macht, die am Ende sichtbar werden. Im 11. Kapitel wird das so gesagt: Dann öffnete sich der Tempel Gottes im Himmel und die Bundeslade, die im Tempel steht, wurde sichtbar. Blitze zuckten und begleitet von Donnergrollen, Donnerschlägen, die Erde bebte und ein furchtbarer Hagelsturm ging über die Erde nieder. Und obwohl das so ist, lobt und preist die Gemeinde diesen Gott, weil er seine Herrschaft angetreten hat, wie es im 17. Vers heißt. Ich weiß, es ist alles ein bisschen hart, was da steht. Das gilt auch für die Verse, die der Peter vorher vorgelesen hat, aus dem 12. Kapitel, die wir uns jetzt noch mal anschauen wollen. Ich wurde erinnert, als ich das gesehen habe, an ein Lied, das Manfred Siebald vor, ich glaube, genau 49 Jahren geschrieben hat. Das war das Themalied für das erste Christabel, für den ersten Jugendkongress, der damals 1976 in Essen stattgefunden hat. Im Refrain heißt es dort immer wieder: Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Ist es denn wirklich wichtig, dass Gott uns zu seinem Fest einlädt? Ist nicht so, dass wir ohnehin alle in den Himmel kommen. Das gibt eine ganze Menge Theologen und Pastoren, die das sagen, die davon überzeugt sind und auch Gründe dafür nennen. Ich erinnere mich an einen Satz von dem Philosophen Heinrich Heine. Der hat über Gott gesagt, vergeben ist sein Geschäft. Das ist das, was Gott die ganze Zeit macht. Er hat ein bisschen was Richtiges kapiert. Aber es ist nicht so, dass Gott einfach die Augen zudrückt. Es gibt keine billige Gnade, nicht, dass einfach alles so klappt. Weder von Gottes Seite aus, noch von unserer Seite aus. Nicht von Gottes Seite, denn deswegen hat er seinen Sohn gesandt und ihn am Kreuz sterben lassen, um die Sünde zu bezwingen, um die Schuld zu tragen. Und es ist auch keine billige Gnade von unserer Seite aus. Es ist zwar ein Geschenk, aber dieses Geschenk soll Folgen haben in unserem Leben. Was hier in diesen Versen eigentlich ziemlich deutlich wird, ist etwas, was Herr Lindsay in einem Buchtitel so ausgedrückt hat: Satan kämpft um diese Welt. Das wird hier immer wieder erwähnt. Er verführt die Welt. Er verklagt diejenigen, die Gott folgen möchten. Aber Paulus schreibt im Römerbrief, im 8. Kapitel, obwohl das so ist, sagt er, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so geliebt hat. Ja, sagt Paulus, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Mächte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Welt uns je von Gottes Liebe trennen kann, die uns in Christus Jesus geschenkt ist. Das stimmt. Damit hat er recht. Wie sieht es aus? Das ist eigentlich alles zusammengefasst in einem kleinen Vers, in dem 11. Vers. Da heißt es, sie haben ihn überwunden durch das Lammesblut. Also die Christen haben Satan bezwungen durch das Blut des Lammes. Es gibt ein Lied von Andrew Crouch, in dem es heißt, das Blut, das Jesus für mich vergoss, macht rein. Es stärkt von Tag zu Tag. Es verliert niemals seine Kraft. Es nimmt die Zweifel, es stillt die Angst, es wischt die Tränen ab. Das Blut macht rein. Es stärkt von Tag zu Tag. Es verliert niemals seine Kraft. Hört sich vielleicht ein bisschen grauslich an. Wir reden normalerweise über solche Sachen nicht. Aber das ist eine der zentralen oder die zentrale Botschaft der Bibel, dass Gott reinmachen kann und dass er alles neu macht. Und das gilt ein für alle Mal. Im Hebräerbrief wird das lang und ausführlich beschrieben. Da wird der alttestamentliche Gottesdienst genommen und da wird gesagt, in diesem Gottesdienst gab es einen Priester, da gab es eine ganze Menge Priester und einen hohen Priester. Und da ging einmal im Jahr in den innersten Teil hinein, wo sonst nie jemand reingegangen ist. Und bei diesem einen Mal hat er für seine eigenen Sünden ein Opfer gebracht und dann hat er ein Opfer gebracht für die Sünden des ganzen Volkes. Und der Schreiber des Hebräerbriefs sagt dann, und genau das hat Jesus Christus getan, mit einem entscheidenden Unterschied. Er ist ein für alle Mal hineingegangen und hat das Opfer gebracht. Er hat ein für alle Mal uns mit Gott versöhnt. Wir müssen nicht ständig wieder neu kommen, sondern er tut das ein für alle Mal. Es wird nicht wiederholt. Das Blut des Lammes Das ist das eine, durch das Satan überwunden wird. Das zweite, was hier genannt wird, ist das Wort ihres Zeugnisses. Es sind eine ganze Reihe von Bildern hier in diesen Versen drin und ich möchte die nicht überinterpretieren. Es werden viele Texte aus dem Alten Testament zitiert, wenn jemand eine Bibel hat, wo das angeschrieben ist, dann wird er feststellen, in der Offenbarung sind im großen Teil Texte aus dem Alten Testament erwähnt worden, aber sie werden vom Neuen Testament her beleuchtet. Hier wird davon gesprochen, dass Satan auf diese Erde geworfen wird. Ich glaube, dass das nicht erst am Ende der Zeit geschieht, sondern das ist geschehen durch das Kreuz und die Auferstehung Jesu Christi. Und Zeugnis ist nicht etwas, was wir uns aufheben, bis das Ende kommt, sondern das ist etwas, was heute von uns gefordert ist. Und dann steht hier etwas, was nicht sehr angenehm ist. Sagt, sie haben Satan bezwungen, nicht nur durch das Blut des Lammes, also durch Jesus Christus, und dadurch, dass sie von Jesus Christus gesprochen haben, ihn bezeugt haben, sondern dadurch, dass sie ihr Leben nicht geliebt haben bis zum Tod. Unbegrenzte Hingabe, das ist das Dritte, auf was Johannes hier drauf hinweist. Hier wird gesprochen von einer Gemeinde aus Judenchristen und Heidenchristen. Sie werden als Ganzes bewahrt. Das ist eine großartige Botschaft, dass das so ist. Und sie triumphieren über die feindlichen Mächte. Aber was nicht so angenehm ist, ist, der Text sagt, viele werden dafür ihr Leben geben. Und das ist immer und immer wieder passiert. In unserem Land während dem Dritten Reich haben viele ihr Leben gelassen, allein deswegen, weil sie Jesus Christus nachgefolgt sind. Es gibt heute viele, die ihr Leben lassen, nicht weil sie irgendwelche schlimmen Sachen getan haben, sondern einfach deswegen, weil sie Jesus Christus folgen und nicht bereit sind, davon abzulassen. Ob das jetzt in China ist oder an anderen Stellen, es kann fast überall passieren. Der Kirchenvater Tertullian hat gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Und das können wir heute feststellen. Auch wenn es in den letzten 50, 100 Jahren mehr Christen gegeben hat, die umgebracht worden sind, nur deswegen, weil sie Christen sind, gibt es heute mehr Menschen, die mit Jesus Christus leben, als je zuvor. Die Gemeinde ist trotzdem gewachsen. Trotzdem gilt es, der Herr regiert und Gott baut sein Reich. Da fragt man sich natürlich angesichts all dieser negativen Tatsachen, die in diesen 4, 5 Kapiteln berichtet werden, all die Herausforderungen, die da sind, werden sich Weg und Mühen denn lohnen, bis Gottes Fest beginnt? So sagt Manfred Siebald, ja, denn es hat für die schon begonnen, die auf dem Wege sind. Können wir jetzt schon singen und feiern? Hat sich schon was getan? Ja, denn Gott will die Erde erneuern und fängt bei uns schon an. Und dann dieser Refrain, Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Lasst uns gehen. Das haltet fest, wenn wir gehen. Worauf noch warten? Warum nicht starten? Lasst alles andere stehen. Liebe Freunde, liebe Geschwister, es lohnt sich, mit diesem Jesus Christus zu leben. Die Zeit ist kurz. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus Christus bald wiederkommt, um sein Reich aufzurichten. Wir werden davon noch sprechen. Aber es gilt auch, Jesus Christus wird siegen, ganz egal, wie die Situation um uns herum aussieht. Wollen wir miteinander beten? Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du nicht nur den Sieg errungen hast durch dein Leben und Sterben und Wiederauferstehen, sondern dass dein Sieg auch heute gilt. Danke, dass er gilt für uns persönlich, für uns als Gemeinde, für diejenigen, die dir nachfolgen. Wir danken dir, Herr, dass du uns lieb hast, dass wir dich loben und preisen können und dass wir uns freuen können auf den Tag, wo du wiederkommst und wo wir bei dir sein werden in ungetrübter Freude. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du mit uns gehst in dieses Wochenende und in die neue Woche. Und wir loben deinen Namen dafür. Amen.